Liebe Hörer, wir haben hier eine neue Folge in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Center und wir sprechen heute mit Thomas Pecher. Er ist Head of Sales für die deutschsprachigen Länder bei der Firma Metaco. Da geht es um die Verwahrung von Kryptoassets. Das heißt, wenn man bei einer Bank in Zukunft in Europa Bitcoins oder auch digitale Wertpapiere besitzt oder eben auch verwahrt oder verwahren lässt, dann ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Metaco hinten als Technik verbaut. Deswegen ist es spannend, von dem Ökosystemgedanken sich natürlich auch mit der Verwahrungstechnologie zu beschäftigen. Ja, lieber Thomas, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist bei Metaco, einer der größten Custody-Anbieter. Aber bitte stell doch du dich schon mal selber vor und natürlich auch, was Metaco im Detail macht.
Gerne. Hallo Philipp, danke für die Einladung zum Block 52. Interessantes Format. Habe in den letzten Tagen natürlich ein bisschen selbst hineingehört. Waren echt spannende Vorträge. Gratuliere. Ja, mein Name ist Thomas Becher. Ich bin Sales Director für Dach und Central Eastern Europe bei Metaco. Ich bin schon mein ganzes berufliches Leben in der Finanzindustrie tätig, bei Versicherungen, Banken und auch bei Anbietern, wie zuletzt bei Crelogix oder Sympuls und nun bei Metaco. Wie man schon hört, ich bin kein Deutscher, ich komme aus Wien, lebe auch in Wien. Wir sind bei Metaco ein sehr distribuiertes Team über 5 Kontinente und zig Länder. Metaco ist ein Schweizer Anbieter, wurde 2015 gegründet, ist ein Technologieunternehmen, dessen Ziel es ist, Finanz- und Nicht-Finanzinstitute in die Lage zu versetzen, ihren Betrieb für digitale Vermögenswerte sicher zu gestalten. Das Kernprodukt von Metaco ist Harmonize. Das ist eine Orchestrierungsplattform zur Verwahrung von digitalen Vermögenswerten. Und da sind jetzt die speziellen USB, dass es asset-agnostisch ist. Das heißt, ob das jetzt Cryptocurrencies sind oder ob das Token sind, ob das Staking ist oder Smart Contract Management, all das wird von Harmonize abgedeckt. Und darüber hinaus, und das finde ich persönlich als eines der wichtigsten Features, ist es unabhängig von der Key-Management-Lösung. Das heißt, du kannst ein HMS oder ein MPC drunter zwicken. Man kann die auch mixen. Und was das Wichtigste vor allem für institutionelle Kunden ist, man kann mehrere nebeneinander stellen und dann so Themen wie Hot und Cold Storage abbilden.
Okay, das heißt, Harmonize ist eure Lösung zur Verwahrung von Kryptoassets. Kryptoassets würde ich mal relativ breit fassen, müsstest du aber vielleicht auch noch ergänzen. Da ist natürlich Bitcoin drin, Ethereum drin, die Stablecoins drin und wie viele hunderte, tausende andere Tokens?
Ja, also prinzipiell unterstützen wir die wichtigsten Protokolle, die es am Markt gibt. Gibt sicher Anbieter, die Hunderte unterstützen, aber da ist unsere Philosophie, das anzubieten, was der Markt auch braucht. Bisher haben wir bei den Großbanken und 6 der 10 größten Verwahrer weltweit, also nach altem System, sind unsere Kunden für Digital Assets. Die haben da noch keine Problematik gesehen, dass irgendetwas nicht unterstützt werden würde. Ich glaube auch, ein bisschen in die Zukunft blickt, dass es da eine ziemliche Ausdünnung geben wird, weil was es da an Cryptocurrencies in den letzten Jahren gegeben hat, oder du hast dasselbe in einem der Blogs auch angesprochen, unzählige ICOs, die nicht unbedingt alle vertrauenswürdig waren. Ich glaube, das wird eine starke Reduktion geben. Interessant wird sicher CBDCs werden, aber auch die sollten unterstützt sein.
Ja, wobei die teilweise ja auch nicht auf Blockchain-Basis laufen, gell? Das heißt, ja und nein wird man sehen, wie eine Zentralbank sich entscheidet. Ihr seid aber schon Blockchain-fokussiert, oder? Und ihr habt quasi eine Software geschaffen, wo dann eine Bank mit ihren Mitarbeitern, eine Börse mit ihren Mitarbeitern darauf zugreifen kann, mit einem Rechtesystem, Prozesse und so. Vielleicht kannst du das einfach noch mal ein bisschen ausformulieren, weil das einfach spannend ist zu sehen, wie funktioniert ihr als Software, weil ihr seid ja exakt genau die Schnittstelle zwischen Mensch-Bank und Blockchain-System auf der anderen Seite. Deswegen einfach, wie kann man sich das vorstellen? Was für Funktionen hat die Software? Welche Prozesse? Wie funktioniert Harmonize?
Ja, ganz wichtig bei Harmony ist, es wurde ja, es gab ein Vorgänger, ich fange mit Kohle ein bisschen aus, es gab ein Vorgängerprodukt, das schon dekommissioniert ist und das nicht mehr verwendet wird. Und da hat man sich in den Anfängen von Metaco eben rein auf die Verwahrung gestürzt. Aber wir haben dann erkannt, zusammen mit großen Banken, die da die ersten Schritte in dem Bereich gemacht haben, dass eben die reine Verwahrung, das reine Abspeichern, das reine Sichern von Private Keys nicht ausreichend ist. Weil es geht um das, was drüber und drunter ist, so wie du das schon anklingen hast lassen. Und das, was drüber ist, ist bei uns ein Governance Layer oder wir nennen das auch Policy Engine. Und der Vorteil dieser Policy Engine ist, dass es jegliche Zustandsänderung innerhalb von Harmonize durch eine Policy ändert. Also um das jetzt kryptisch auszudrücken, mein Lieblingssatz, die Policies der Policy Engine regeln die Policies. Also selbst das wird durch eine Policy geregelt, was natürlich bei Großbanken und bei Institutionen mit einer starken Compliance-Abteilung extrem gern gesehen wird. Weil natürlich Compliance, gerade in dem Umfeld, wo man so unsicher ist, was braucht man für Regeln, wo muss man Sicherheitsbarrieren einführen, im Vergleich zum traditionellen System, weil owns the key, owns the content, das ist halt etwas sehr Erschreckendes für die Banken. Und da ist es sehr wichtig, eine Governance Layer darüber zu haben, der jeglichen Zugriff hier steuert und regelt. Weil wenn wir uns anschauen, der Großteil, ja, der Großteil sicher nicht alle, aber der, sage jetzt einmal, Diebstähle und Frauds im Crypto-Space war ja nicht, dass der Key gestohlen wurde, sondern dass der Zugang zum Key torpediert wurde. Und dass man plötzlich statt einem Vier-Augen-Prinzip oder ich habe sogar gelesen bei einem Anbieter, wo das passiert ist, war ein Zwölf-Augen-Prinzip da, um irgendeinen Master-Key Access zu haben. Und der Hacker konnte das auf ein Zwei-Augen reduzieren. Ne? Und das ist halt die Gefahr. Ja? Weil dann nutzt er die ganze Policy nichts. Und das ist eben das, was ich gemeint habe, dass in Harmonize auch das Ändern einer Policy unterliegt.
Also die
Du fangst.
Policy bedeutet, wie Hierarchie bauen, Bank, Abteilungsleiter muss zustimmen und Mitarbeiter muss zustimmen. Und
Genau.
wenn der
Genau.
Betrag größer ist als 500.000, dann muss noch der Vorstand zustimmen und noch dessen Kollege und XYZ. Also quasi, und dann auch in einer bestimmten Reihenfolge wahrscheinlich, gell? Also erst Person A, dann Person B, dann geht die Hierarchie hoch und wieder runter. Also so kann man sich das
Genau,
vorstellen, oder? Ah, okay, toll.
beziehungsweise was noch zwei zusätzliche Features sind, du kannst ein Quorum machen, du kannst zum Beispiel sagen, zwei aus der Abteilung oder zwei Personen mit der Rolle Compliance müssen zustimmen. Man kann natürlich definieren, dass zum Beispiel dann auch, weil das ist zwar gut für große Beträge, aber für Massenbetrieb wird dann jeder aufschreien und sagen, es ist ja irre, ich kann ja nicht bei allen 5 € irgendwo dann den halben Vorstand mit einblenden. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, das über Bots zustimmen zu lassen, die dann aufgrund von Ratings zum Beispiel Entscheidungen mit beeinflussen können.
Super spannend. Und ihr seid inzwischen eingebaut in zig Banken und Börsen. Wie siehst du denn die Marktlage momentan? Also man kriegt ja verschiedene Signale aus dem Markt. Man kriegt momentan einerseits mit, dass im Hintergrund sehr, sehr, sehr viel gebaut wird bei Banken und Börsen. Das ist jetzt meine Sicht hier auf Frankfurt, weil ich jetzt nicht einen Blick habe auf Madrid oder Paris oder Istanbul oder andere Länder. Das wäre mal spannend, vielleicht da was zu hören.
Ja.
Und weiterhin sieht man natürlich, dass die Kryptopreise momentan stagnieren. Also es geht da eigentlich kaum richtig voran. Der Kenner sagt hier Kryptowinter dazu. Das suggeriert, dass nicht viel passiert. Und deswegen ist es so ein bisschen unterschiedlich, gell? Im Hintergrund scheint sich viel zu tun. Im Vordergrund ist es momentan sehr, sehr, sehr ruhig. Das ist
Ja.
mein Eindruck. Aber
Nein,
gerne,
also
gerne das Gegenteil behaupten.
ja, schön wär's, Philipp, schön wär's. Ich habe leider dieselbe Wahrnehmung, wobei das ländermäßig und vielleicht auch kontinentmäßig sicher ein bisschen unterschiedlich ist. Also ich glaube, eines ist, also mein Fokus liegt ja derzeit auf Dach. Sie ist noch ein bisschen, sage ich mal, auch in den Regulativen weiter hinten als jetzt gerade Deutschland und Schweiz und Liechtenstein. Mal Liechtenstein jetzt zur Dach dazu sehen. Aber gerade in Dach ist es, glaube ich, so, dass ein bisschen, vielleicht auch dadurch, dass das Retail-Geschäft oder das Retail-Interesse ja, an den Coins eingeschlafen ist, weil das meiner Meinung nach waren die Hypes und das Volumen, das da reingegangen ist, das war Retail, das war sicher nicht mehrheitlich institutionell. Das ist aus irgendeinem Grund ein bisschen eingeschlafen. Es gibt auch viele, die wahrscheinlich sagen, na gut, das war schon mal höher, warum soll ich jetzt was tun? Also verkaufen schon gar nicht. Und die anderen wissen auch nicht, ob sie neu einsteigen oder dazu kaufen wollen, wie auch immer. Also ich glaube, dass das Retail-Interesse reduzierter ist. Deswegen haben wir auch so ein bisschen eine Seitwärtsbewegung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass zumindest habe ich das in unserem Umfeld gemerkt, wir 2022 ein irres Jahr hatten. Wir haben so viele Inbound-Leads gehabt, dass wir die nicht abarbeiten haben können. Also eine Qualifizierung von Inbound-Leads, wen rufe ich überhaupt zurück? Das habe ich noch nie in meinem Leben und ich bin schon seit vielen Dekaden in der Finanzdienstleistungsbranche als Anbieter auch unterwegs. Das habe ich noch nie erlebt. Aber alle, die da letztes Jahr gekauft oder unterschrieben haben oder auch im Q1 dieses Jahr, die sind jetzt alle dabei beim Implementieren. Die können noch nichts anbieten, weil
Ja, genau, die Arbeit
das
im
ist eben der
Hintergrund.
Punkt. Das war die Pop-Zeit letztes Jahr und
Ja.
jetzt dann war die Entscheidung und das letztes Jahr ist gekauft worden. Meiner Meinung nach ist dieses Jahr die große Implementierungszeit. Wenn man mit Implementierungspartnern spricht, und wir hatten mit einem unbedingt eine Veranstaltung in Deutschland, der gesagt hat, das beste Jahr der Geschichte. Weil die haben Projekte zum Abwinken und ich kenne einige große Berater, da laufen Einzelpersonen von Kunde zu Kunde zu Kunde. Ja. Also das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Also ich denke, das ist
Was ist
einer
mit
der weiteren Gründe.
anderen Ländern außerhalb von Dach? Mein, da bist du nicht zuständig, gell? Aber vielleicht kriegst du was mit.
Also ich weiß, dass Türkei recht aktiv ist. Das durfte ich ja letztes Jahr noch machen. Hat damals noch zu mir gehört. Da waren wir noch nicht regionenmäßig aufgestellt. Da hat eine türkische Bank unterschrieben und da geht es dieses Jahr auch rasant insofern weiter, als dass sich mehrere entscheiden, da was zu tun. Die sind aber noch alle in der sage jetzt mal Entscheidungsfindung mit welchem Vendor und sage mal in Vertragsunterzeichnung, sprich, das wird sich jetzt noch weiter nach hinten schieben. Türkei ist insofern ein interessantes Gebiet, weil in der Türkei die Cryptocurrencies eine echte Fluchtwährung sind. Weil natürlich bei Inflationen von 80 und mehr Prozent sind 30% Kursverlust auf einer Bitcoin nicht wirklich relevant im Vergleich. Und dort ist das wirklich eine Fluchtcurrency. Da wird sich aber auch herausstellen, das ist noch ein Hemmschuh in der Türkei, weil dort die Regulative nach meinem Informationsstand ist nicht ganz aktuell, aber doch noch nicht zu 100% transparent am Tisch liegt. Die Türkei hätte gerne, dass die Kryptoverwahrer alle Verwahrungen innerhalb des Landes machen. Also sie versuchen da protektionistisch Geldmittelabfluss zu reduzieren, zumindest nicht. In Asien tut sich relativ viel. Ein Kollege von mir, wie ich gestern erfahren habe, hat jetzt auch eine erste Bank in Mexiko gemacht. Also auch Amerika ist da sicher oder Südamerika ist da ein interessanter Markt. Ja. Ich glaube trotzdem momentan weltweit gesehen, abgesehen von Asien, nur da haben wir, glaube ich, von Europa aus jetzt nicht so den richtigen, sind wir nicht so attached zu, ist wirklich dort, wo sich die Musik nächstes Jahr abspielt oder in den kommenden Monaten, wird meiner Meinung nach Europa, Zentraleuropa sein. Ja. Unter anderem auch wegen der Mika.
Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Okay, das klingt schon mal gut. Das ist jetzt deine Perspektive auf den Markt, ja. Es gibt ja auch viele Banken, die sich von dem Thema noch fernhalten, ja. Kannst du deswegen trotzdem schon sagen, dass das so eine Art Adoption ist, so eine Art Trend? Oder würdest du schon so weit gehen zu sagen, okay, da ist was im Kommen, da ist eine größere Adoption im Kommen? Und nächste Frage, die damit verbunden ist, was betrifft es denn für Assets? Machen jetzt alle Bitcoin, machen alle Ethereum, machen alle Tokenized Assets, weil man kann ja mit eurer Querschnittstechnologie alles Mögliche machen.
Ja. Ja, also richtig. Also Metaco Harmonize verwaltet oder stellt die sichere Verwaltung der Schlüssel dar und was in den Wallets drin liegt, da sind wir agnostisch, ob das jetzt ein NFT ist oder ob das jetzt eine Bitcoin, ein Ether oder ein digitales Asset ist jetzt hierfür nicht relevant. Ich glaube, dass im Wesentlichen viele noch am Experimentierstatus sind, wie wir gesagt haben. Aber ich weiß definitiv von meinen Kunden aus Deutschland und von den Kunden aus der Schweiz, also die Schweizer sind größtenteils produktiv, ja. Und die deutschen Banken werden das in den nächsten 2 bis 3 Monaten sein. Da wird es jetzt einige Pressestatements zu erwarten geben, dass da jetzt auch was passiert und nicht nur die Umsetzung da ist. Und ich glaube auch, das ist das Wichtige, wie vorhin angesprochen. Wir waren jetzt am Anfang in dieser letztes Jahr Findung von Vendor, mit wem baue ich es gemeinsam? Und jetzt war so die ersten 6 bis 9 Monate des Jahres, dann bauen wir es mal und integrieren es mal in unsere Kernbankensysteme, weil das muss ja irgendwo da sein. Wir müssen ja auch darüber nachdenken, das muss bilanziert werden, das muss steuerrechtlich reportet werden. Das sind alles Themen, die ja meiner Meinung nach in den ganzen Digital Asset Space völlig unterbewertet sind. Ja, bin da leider auch kein Spezialist, aber wenn ich ein Startup gründen würde, dann würde ich eins gründen zum Thema Taxes im Digital Asset Bereich. Da gibt es noch nicht wirklich viele Anbieter. Ja. Auf welche Asset-Klassen baut man da? Also das, was ich sehe, oder auch da kann ich ruhig aus Metaco sprechen, es ist definitiv tokenized Securities oder Commodities sogar. Aber es sind nicht die Cryptocurrencies. Ich finde das schade. Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe bei allen den Kontakten, ich habe gesagt, ja, aber wenn ihr schon, weiß ich nicht, digitale Bonds anbieten wollt und dann eure Kunden ein Wallet haben, warum darf der in dem Wallet jetzt nicht Ether kaufen? Ich würde keine Handelsempfehlung treffen, aber ich würde doch dem Kunden erlauben, es zu kaufen.
Naja, aber
Das
mein
sind
Gott,
eine ganz.
das hat, glaube ich, was mit der Population der Kunden zu tun, weil ich glaube, du sprichst jetzt ja momentan über die sehr großen Banken. Also, mein, du darfst keine Namen nennen, aber jetzt so Kategorie, weiß ich nicht, DZ-Bank oder so, wirklich ganz groß, ja.
Ja.
Da, wo die jüngere, kryptoaffine Kundschaft Kunde ist, zum Beispiel bei Trade Republic, bei N26 und anderswo, da gibt es ja quasi die Kryptos schon für das Portfolio, ja. Das heißt, das sind ja die so Neobanken, Neobrokers sind ja schon nach vorne marschiert und haben das den Leuten angeboten. Das heißt, es könnte schon sein, dass ihr aufgrund eurer Projektstruktur die sehr großen Banken beliefert. Glückwunsch, gell? Aber dass dann in dem Zuge aufgrund der Kundenpopulation, aufgrund des Management, aufgrund der Seniorität eben zunächst mal eher die digitalen Securities im Vordergrund stehen und nicht so sehr die Kryptos. Kann das sein oder täusche ich mich
Ja, das ist
vielleicht?
sogar wahrscheinlich sicher so, aber ich kann es trotzdem nicht ganz nachvollziehen, weil wenn wir
Nee, ich auch
diese,
nicht.
sage ich
Ich auch
jetzt einmal,
nicht.
Kopfinstitute nehmen, es gibt da auch eins in Österreich, mit dem wir auch schon einen POP gemacht haben. Und wir wissen ja eh, also jetzt Sparkassenverband, Raiffeisenverband, whatsoever, da gibt es überall so Zentralinstitute, die gewisse Dienstleistungen halt für den ganzen Verband anbieten. Warum bieten diese Zentralinstitute nicht für ihren Verband, für ihre Sparkassen, Raiffeisenkassen, Volksbanken, whoever, einfach ein komplettes Wallet-System an, dann bräuchte als Hauptkustodin und die anderen nehmen quasi dann dieses Zentralinstitut als Subkustodin. Und wenn ich das mache, dann kann ich auch Wallets für den Retail-Kunden oder muss ich wahrscheinlich sogar Wallets für den Retail-Kunden anbieten. Ja. Ich meine, ich erzähle da immer nur ein Beispiel, auch gerne bei Konferenzen aus meiner privaten Erfahrung, wie ich vor 2,5 Jahren zu Metaco gekommen bin, haben wir gedacht, okay, Kryptos, was ist das? Und habe dann, warum, private Beziehungen, bei einem österreichischen großen Anbieter, der international bekannt ist, wir wollen jetzt keine Namen nennen, ja, mal kurz am Abend um 500 Euro da ein Konto eröffnet und 2 Tage habe da so Bitcoin und Ether halt gekauft, wollte wissen, wie das abläuft. Und 2 Tage später haben sie mir angeboten, ob ich die Tesla-Aktie kaufen kann. Natürlich kann ich mit 100 Euro keine Tesla-Aktie kaufen. Ja, es ist wahrscheinlich irgendein Zertifikat oder was auch immer. Ja. Aber das Thema ist, sie haben mich haben mir aktiv andere Investments angeboten. Und ich glaube, dass das eben so, wie du gesagt hast, deine Number 26 und ähnliche andere natürlich auch tun. Und das sind Assets, die wahrscheinlich zur Bank nie wieder zurückkehren. Und ich glaube, da liegt ein bisschen die Gefahr für die herkömmlichen, traditionellen Banken, wo sie sagen, ja gut, das bisschen, was da weg ist, ich weiß nicht, ob das bei denen bleibt, nicht? Und ich weiß nicht, ob vielleicht sogar die heutige junge Generation, so wie du es auch genannt hast, nicht sagt, na gut, meine Eltern haben zwar nur ein Konto gehabt und das wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang, vielleicht haben sie einmal die Bank gewechselt und die heutige Jugend sagt, vielleicht habe ich 3 Konten. Und dann geht dann regelmäßig vom Girokonto, was das Hauptkonto ist, wo die Bank nichts dran verdient, das Geld weg zu irgendeinem Startup, ja, wo dann wirklich Geld verdient wird. Und die Bank sieht das nie wieder, warum die Großen da nicht draufspringen. Aber auch in Österreich gibt es eine große Bank, die bis dato gesagt hat, also die Krypto-Geschichte rühren wir nicht an. Ja, das ist uns nicht geheuer.
Das gibt es in Deutschland ja auch noch nach wie vor. Das sind ja immer einzelne Personen oder der Vorstand als Ganzes, der sich eben so entscheidet. Und selbst in einem Bankvorstand, gell, wenn da 5 Leute drin sind und 2 Leute sind pro, du brauchst ja nur einen einzigen, der dagegen ist, und der gesamte Vorstand würde möglicherweise aus Risikoabwägungsgründen dagegen sein. Kann man auch
Absolut.
nachvollziehen. Und dann ist die
Ja.
Bankmeinung tendenziell eher skeptisch. Also das ist einfach so eine nüchterne Darstellung, dass es so sein kann und eben oftmals auch aus Risikogründen so ist. Wir haben jetzt aber primär, glaube ich, Thomas, den Retail-Investor im Blick gehabt, gell? Was ist mit den Institutionals? Wo sind die Fonds, die Family Offices, die Vermögensverwalter, die Pensionskassen und so weiter und so fort? Oder die Zentralbank, ja? kleiner Scherz. Also wo sind die Professionals oder Institutionals, die sich für Krypto oder eben auch Tokenized Assets interessieren?
Ich glaube, dass wir jetzt im Bereich Tokenized Assets, da vor allem im Bond-Bereich, im Corporate-Bond-Bereich, glaube ich, dass sich in den nächsten paar Monaten einiges tun wird. Ich glaube, dass dort auch die Blockchain und die Technologie wirklich ein Vorreiter sein kann oder ein Enabler ist, um Kosten zu sparen und Effizienz zu erhöhen. Ja. Wobei das sicher noch das Thema, hatten wir auch in unserem letzten Webinar, wenn du dich erinnern magst, das Thema Normierung und Standardisierung sicher noch eines ist, was geknackt werden muss. Nur ich glaube, das ist wirklich ein Thema. Weil man stelle sich vor, dass man vielleicht jetzt einen Corporate Bond in der Höhe von 10 Millionen auflegen kann und der noch immer finanziell tragbar ist, ja, für Kleinunternehmen. Das ist ja eine Unternehmensgröße, die in Österreich nicht einmal als KMU gesehen wird, die wird als Kleinstunternehmer gesehen. Eine KMU muss irgendwie dreistellige Millionenumsätze haben. Wir hatten das, ja. Also ich meine, ich glaube, dass die Unternehmen, die eben unter dieser Größenordnungsgrenze liegen, durch digitale Vermögenswerte wie Aktien, wie Bonds einen Zugang zu einem Markt bekommen, den sie bisher noch nicht hatten. Und dann wird es darauf aufbauen, wahrscheinlich schon auch irgendwann Fonds geben. Warum nicht? Ja. Ich glaube aber, es liegt daran, dass da in dem Bereich, wenn du jetzt, also ich rede über Institutionelle jetzt in Form von, das sind wir. Wenn wir jetzt über den institutionellen Investor, den Rich Person reden, dann glaube ich, dass da halt die Aufklärung noch ein Thema ist und einfach der Fakt, dass es kaum Privatbanken gibt, die was anbieten. Ja. Also jetzt wirklich was anbieten. Ich meine, wir haben einen Kunden in Liechtenstein, der verwendet Tokens, um Vermögenswerte vor allem in der Familiennachfolge beisammen zu halten. Ich sage jetzt so die Stiftung für Kleine oder Kleinste, ja. Wobei eine Stradivari wahrscheinlich jetzt nicht klein ist, aber eine Stiftung wirst du deswegen nicht bauen, weil das wird sich nicht auszahlen. Aber das kann man mit einem Token sehr schön darstellen. Ja. Und ich kann den Token in 15 Token auflegen und den unter meinen Kindern aufteilen und die Stradivari bleibt trotzdem noch ganz und liegt halt irgendwo in einem Safe oder so bei der Bank. Das ist schon noch schon ein Thema, was schon behandelt wird, aber ich glaube, das reine Investments in digitale Assets, das wird noch ein bisschen dauern, weil es ja eben auch kaum Anbieter gibt. Wie viele digitale Bonds wurden denn aufgelegt? Also ich weiß in Deutschland nur von zwei und davon weiß ich einen nur namentlich. Von dem großen Elektronikhersteller und das war ein nicer Testballon mit 60 Mio, was ein Witz ist in Wirklichkeit. Das war wirklich ein Test, oder?
Ja, also wir haben aber, also nach dem neuen EWPG, das ist schon faszinierend, da kommen jetzt zunehmend elektronische Wertpapiere dazu, wo die Blockchain-Technologie unten drunter ist. Das heißt, die Schlagzahl nimmt da schon zu und Banken arbeiten an dem Bereich, gell? Aber
Genau das.
auch da, Thomas, also es geht langsam voran.
Ja, genau das meine ich ja. Bisher ist nichts passiert. Wenn es keine digitalen Bonds gibt, dann kann ich es auch keinen Kunden anbieten. Dann ließ auch mich der Private Banker irgendwann forciert, das zu tun, weil das ist schon 15 Mal in den Medien gestanden und der Stiftungsvorstand, der bei ihm sitzt und weiß ich nicht, 100 Millionen in seiner Stiftung drin hat, wird auch nicht danach fragen, weil er hat nie was darüber gelesen und es ist bis jetzt noch nichts passiert. Viel zu wenig. Und das konnte gar nicht passieren, weil die großen Institute und wenn man die 5 großen Institute in Deutschland nimmt, die sind alle noch am Basteln und integrieren gerade. Also es ist einfach noch nicht, die sind noch nicht so weit, es wirklich zu tun. Ich glaube, dass das dieses Jahr noch sein wird. Nach meinen Informationen werden 2 davon bereit sein, dieses Jahr das zu tun. Und dann wird es langsam anfangen, weil wenn die dann anbieten und jedes Jahr, keine Ahnung, wie viel Stück an unterschiedlichen digitalen Bonds issuen, dann als Token issuen, dann wird das auch eine Investmentform sein, die dann auf einer breiten Masse oder zumindest im institutionellen Bereich auch bekannt ist.
Ja, da würde ich weitestgehend zustimmen, definitiv. Also die Institutionals sind, vielleicht kann man das so sagen, passt zusammen Retail und Krypto und Institutional und Tokenized Assets. Kann man diese
Ja,
Tabelle
sehe
so
ich
machen?
definitiv so, ja.
Aber eben nicht über Kreuz, gell? Also der Retail-Mensch interessiert sich nicht so sehr für Tokenized Assets, das haben wir schon gesehen. Und der Institutional tut sich schwer mit Krypto. Vielleicht kann man so machen. Vielleicht jetzt zum
Ja.
gegen Ende auf der Ziellinie noch das Thema Mika. Was hältst du von der Mika? Ist das eine tolle Sache, die letztendlich das gesamte Geschäft befeuert, ist es ein irre komplexes Regelwerk, was dann auch wiederum niemand anwendet, vor allem keine Startups. Was ist deine Meinung, Thomas?
Also ich finde es mal prinzipiell extrem gut, dass es sie gibt. Ich finde es, Zitat Philipp, nämlich schon herausragend, dass wir eine Regelung haben, die für 400 Millionen Menschen gilt.
Ja,
Das finde ich wirklich, also ich, das, danke,
440
dass ich
Millionen.
das hören durfte in deinem Blog, wirklich, ich habe es noch
Nee,
nie so betrachtet.
vor allem, Thomas, weißt du, ich versuche das immer in die richtigen Worte zu packen, ja, also es ist Regulierung, Punkt, ja. Nein, es ist eine einheitliche Regulierung für 440 Millionen Menschen in der EU, inklusive Kinder natürlich, die nicht relevant sind, gell? Also 440 Millionen Menschen. Und in Europa, gerade auch in Deutschland, gab es immer dieses Thema Kleinstaaterei. Warum sollen wir ein E-Commerce-Startup in Deutschland gründen? 80 Millionen sind so klein, lass uns gleich nach Amerika gehen, wir machen es auf Englisch, dann haben wir USA, UK und sonst noch ein paar Länder, 500 Millionen Menschen. Und deswegen, Deutschland ist zu klein. Und Spanien mit 50 Millionen, Frankreich mit 50 Millionen ist auch zu klein und so weiter. Und durch die Mika-Regulierung könnte ich mir schon vorstellen, dass zumindest in diesem Bereich diese Kleinstaaterei mal endet, weil eine einzige Lizenz halt die ja theoretisch ermöglicht, aber da bist du der Profi, 400 Millionen plus Menschen oder Kunden zu adressieren. Das ist schon toll.
Da finde ich gebe dir 100% recht. Da finde ich es nur wirklich schade, dass man das nicht viel mehr genau auf diese Art und Weise vermarktet, oder?
Ja, sehe ich
Also
auch. Deswegen
da
müssen wir
hätte
das
man
machen,
viel mehr
Thomas.
positiven Wind seitens der EU machen können, was denn das in Wirklichkeit bedeutet. Da habe ich sehr wenig noch wahrnehmen dürfen. Aber ich glaube, dass es so, wie du sagst, also da sind wir sicher einer Meinung, also ich nehme zumindest an, das ist eine grandiose Geschichte, ist natürlich nicht einfach, es wird da und dort, wenn man es genau liest, Abstriche geben oder Dinge geben, wo man sagt, hätte man nicht auch noch reinnehmen können oder warum ist das da jetzt drinnen? Das ist nun mal logisch, wenn da so viele Länder und so viele Interessen gewahrt werden müssen, dass man da eine Regulative zusammenbekommt, die dann auch allen Gemütern entspricht. Ich glaube aber trotzdem, dass es bahnbrechend ist. Also wenn wir uns andere Länder anschauen oder gerade Amerika anschauen, da wissen sie noch nicht einmal, was sie machen wollen. Seit Jahren wollen sie Gesetzgebung rausbringen, aber es ist keine da. Wir haben jetzt eine. Und ich finde sie auch schlau gelöst, weil sie ja prinzipiell eine Art Auffangregelung ist. Ne? Die bisher erteilten Lizenzen, zum Beispiel von der BaFin für Kryptoverwahrung oder ähnliches, die fallen nicht einfach weg und ich muss was Neues beantragen, sondern ich muss da nur noch eine Anzeige machen und habe hoffentlich innerhalb von wenigen Tagen eine Antwort und kann entsprechend dann mit dieser Lizenz ein Passporting innerhalb der EU machen. Und das wird meiner Meinung nach das Spannendste werden, weil jetzt wird sich dann zeigen, und das ist ein bisschen, glaube ich, die Herausforderung an Deutschland, meiner Meinung nach, ob sie da jetzt den Vorsprung, den es gibt in Deutschland mit den wirklich tollen Gesetzen, Regulativen, die schon da sind, ob man den jetzt weiter halten kann. Ausbauen wird eh nicht gehen, aber halten zumindest. Weil, wenn man sich jetzt die CE-Länder anschaut, es ganz wenige gibt, die überhaupt eine Regulative haben. Bei vielen ist es bei dem mehrheitlich ist es gar nicht geregelt. Und bei den wenigen, wo es geregelt ist, ist es sehr interessant, dass es nicht unbedingt so, wie das jetzt DACH sieht, also von den Regulativen. Gibt es einen immensen Markt plötzlich für Banken oder Finanzinstitutionen aus Deutschland, da jetzt einen Schritt in den Osten zu gehen und dort Services anzubieten, weil es dort simpel niemanden gibt.
Ja, aber auch
Und
aus
die können das
Österreich. Also
regulativ tun und die dort befindlichen Banken und Institutionen haben scheinbar noch nicht einmal angefangen, sich mit der Thematik zu beschäftigen, geschweige denn einen Vendor auszusuchen, geschweige denn einen POC zu machen, geschweige denn einen Vertrag zu unterschreiben, geschweige denn es irgendwo integriert zu haben. Außer man wird es sicher geben, ich kenne auch nicht alle Länder in und out, aber mehrheitlich tut sich da noch sehr
ja.
wenig.
Wir
Ja.
können ja mal, durchspielen, wer mutmaßlich wirklich echte Gewinner sein könnten, ja. Was Wer könnte Gewinner von der MiCA sein? Wahrscheinlich tendenziell eher die, die sich mit Krypto beschäftigen und damit, wie wir vorher gesagt haben, Retail-Leute adressieren. Es wären auch
Ja.
tendenziell jüngere Leute, also so 60 minus. Zum Beispiel, ich würde es, also weiß nicht, ob du Namen nennen darfst, aber ich kann es ja machen, Bitpanda zum Beispiel, ja.
Ja.
Die sind aus Österreich, machen es gut, haben eine Börse, haben Nutzer, sind schon nach
Ja.
Deutschland expandiert. Also sie können offenbar international expandieren. Bitpanda wäre zum Beispiel einer
Absolut.
der führenden Firmen, die übermorgen Gesamteuropa beliefern. Gleiches Börse Stuttgart zum Beispiel oder auch Tangani in München als Verwahrer könnte ich mir vorstellen. Jetzt haben wir aber witzigerweise eher für manche Leute unbekannte Namen genannt, also quasi so Newcomer, Krypto, Blockchain Newcomer. Das war jetzt nicht die große Sparkasse, ja auch nicht die Deutsche Bank. Das heißt, es könnte schon sein, dass in dem Kryptobereich ein neuer Markt entsteht für eben MiCA-relevante Services, der primär von Newcomern adressiert wird und nicht so sehr von den alten, etablierten, großen Apparaten. Kann das sein oder täusche ich mich?
Das wird extrem spannend. Das wird wirklich extrem
Also das
spannend.
ist total spekulativ, was wir hier machen, gell?
Nein,
Also eigentlich darf man
absolut,
uns damit auch
absolut.
nicht zitieren.
Nee, ich bringe nur eine kurze Replik aus meiner Vergangenheit. Ich war 1998 bis 2002 bei der Winterthur Central and Eastern Europe, IT-Chef für Ost-Mitteleuropa. Und das war eine Goldgräberstimmung, sondersgleichen. Und das war Winterthur, bitte, eine Schweizer Versicherung. Ich glaube, konservativer im Gedankengut und langsamer stellt man sich es nicht unbedingt vor. Ja. Und die Winterthur hat in Polen, Tschechien und Ungarn dermaßen Gas gegeben, du kannst es dir nicht vorstellen. Die haben den Markt dort aufgeräumt, das war sensationell. Ja. Also, es war wirklich unglaublich. In Tschechien waren sie dann die Nummer 1 oder Nummer 2 der Pensionskassen. Und Pensionskasse im Jahr 2000 gegründet, das ist eine Gelddruckmaschine. Ja, weil das wird ja immer mehr, das Vermögen. Das wird ja nicht wirklich weniger. Du hast auch, die haben auch andere Beitragssysteme gehabt. Was ich damit sagen will, dass, also eben aus meiner Historie aus, finde ich das jetzt extrem spannend. Kommt jetzt ein großer, also eine Bank, die wirklich die Ressourcen, die Kapazitäten, die Prozesse, die Personen hat und sagt, jetzt gehen wir in wo auch immer, ja, Rumänien, Bulgarien, Polen, Tschechien, ich will da kein Land herauspicken, halt in Central and Eastern Europe Gas und wir rollen den Markt auf. Oder machen es wirklich, so wie du sagst, jetzt die ganz jungen Wilden, oder? Und realisieren die auf dem Retail-Markt. Ja, also das wird, finde ich, eine extrem spannende Entwicklung in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Ich glaube, wenn wir nächstes Jahr um die Zeit sprechen, schon ein bisschen absehen können, was sich denn da tut und wer da was tun wird. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir uns anschauen, das liebe Giebelkreuz aus Österreich, die haben ja auch den Osten ziemlich aufgerollt. Also ich meine, mit, weiß ich nicht, 15 Netzwerkbanken oder was sie da haben, sind da auch zu einer führenden Position gekommen, genauso wie eine erste und ein paar wenige andere. Ja. Die könnten das auch alle anbieten. Ja. Mittelstandsfinanzierung über digitale Bonds. Im Osten, why not? Die Frage ist nur, sind sie schnell genug, um das zu überzuckern, dass das jetzt eine Chance ist? Und auf der anderen Seite auch ein Risiko ist, weil wenn sie es nicht anbieten und das ein anderer anbietet, bis jetzt war das mühsam, weil du musst das in jedes Land gehen, eine Bank gründen, Lizenz kaufen oder Lizenz beantragen, dann hast du den ganzen Compliance-Spaß dort, du hast dann riesige Abteilungen, die nichts anderes tun, als die lokalen Gesetzgebungen zu erfüllen. Und jetzt haben wir die MiCA und die ist europaweit.
Eben, das ist das, was ich meine. Und sie ist einheitlich.
Ja.
Und gerade im Bereich digital, also etablierte Wertpapiere gibt es ja teilweise länderspezifische Strukturen wie den CSD und ähnliches. Das
Ja.
heißt, also Clearstream in Deutschland. Das heißt, da könnte sich schon was tun. Die Frage ist natürlich, für welche Tokens oder für welche Bereiche, ja? Siehst du neuartige Tokens kommen, aller der ICO-Tokens, die wir damals schon kennen? Ich ehrlich gesagt nicht. CO2-Tokens könnten ein Riesending werden, wie ich ja finde. Also wirklich ein riesengroßes Thema. Und natürlich Bitcoin und Ethereum. Das wäre so meine Wette.
Ja. Ich glaube auch, also es wird bei den zwei alteingesessenen Currencies bleiben oder Coins bleiben. Vielleicht kommen da noch ein, zwei dazu, aber ich glaube, das große Problem ist die Liquidität des Marktes, des Sekundärmarktes. Wenn zu viele gestreute sind, dann hast du einfach zu geringe Liquidität. Ich bin aber noch immer der Meinung, War viele Jahre auch selbstständig, dass diese Mittelstandsfinanzierung ein riesiges Potenzial birgt. Ja? Weil du
Aber das,
einfach.
ja, Thomas, aber das gilt für mittelständisch durchsetzte Länder wie Deutschland und Österreich ideal. Und doch
Ja.
höre ich halt dieses Thema Mittelstandsfinanzierung, seitdem ich denken kann, ehrlich gesagt. Also seitdem ich mit dem Studium fertig geworden bin und was mit dem Wort Finanzierung anfangen, konnte, höre ich dieses Wort Mittelstandsfinanzierung und irgendwie hat es noch niemand so richtig gelöst, oder? Aber gut, vielleicht hast du recht und es ändert sich jetzt.
Ist schwierig zu sagen. Also ich denke mal, so wie du gesagt hast, dass wir jetzt eine einheitliche Regulative für ganz Europa haben, ist einfach die Chance für den Schnelleren, jetzt wirklich den Schnelleren, da einen Markt plötzlich aus einem Land heraus mit einer gewissen Expertise in diesem Land, in anderen Ländern anzubieten und anzugehen, diesen Markt, was es bisher nur sehr, sehr schwierig gab oder eben einmal so an der Graugrenze des rechtlich Erlaubten. Durch die einheitliche Regelung ist jetzt plötzlich der Markt ein Vielfaches. Und das wird das extrem Spannende, wer da im Endeffekt als Leader hervorgeht.
Ja,
Oder
richtig.
ist vielleicht nicht einer, ich sage es jetzt überspitzt, das wird eh nicht einer sein. Aber die Frage ist, sind es jetzt fünf oder sind es jetzt 100, die diesen
Richtig.
Markt bedienen wollen? Ja?
Und wir haben noch nicht über die Stablecoins gesprochen. Das wird auch ein Segment sein, was auch interessant sein könnte. Aber das ist auch ein Segment, was sich über Jahre hinweg noch einem Wachstum unterziehen müsste, bis es dann relevant wird für den Euro. Wir wissen ja, dass die Stablecoins primär Dollar geprägt sind momentan.
Ja, ich bin halt, also ich persönlich, und das sage ich jetzt wirklich persönlich, ich habe da gar keine Ahnung, wie das jetzt jemand anders sieht bei uns in der Firma. Aber Stablecoin bin jetzt kein großer Fan davon, weil du hast halt trotzdem das Emittentenrisiko, da kann ich gleich Bitcoin kaufen. Ja.
Ja, aber also es gibt aus meiner Sicht gibt es schon zwei ganz gute Gründe, sich mit Stablecoins zu beschäftigen. Das eine sind Cross-Border-Payments in einer wirklich
Ja,
stabilen Währung.
okay.
Also ich persönlich finde Bitcoin ja auch stabil, gell, on the long run. Aber es gibt viele Leute, die schon die Volatilität auf die kurze Frist natürlich sehen und deswegen sagen, der Dollar ist stabiler, auch zum Ausweisen von Preisen, einverstanden. Gerade
Ja.
dort sind Cross-Border-Transaktionen mit Stablecoins schon eine tolle Sache, Punkt zu Punkt auf der ganzen Erde in ein paar Sekunden. Finde ich gut.
Ja.
Und zweitens auch quasi das nahtlose Integrieren von Stablecoins in Handelsprozesse, ja. Also ich gebe ein Asset und bekomme den Dollar und die Abwicklung erfolgt durch ein Smart Contract und nicht durch ein Clearinghouse.
Ja.
Das sind auch ganz, ganz, ganz tolle Anwendungen, die teilweise aus meiner Sicht noch
Okay.
unterschätzt
Ja.
werden. Brauchen wir das? Du und ich wahrscheinlich nicht unbedingt, aber es wird Anwendungen geben, wo das aus meiner Sicht schon relevant ist. Und
Also im
das macht halt.
internationalen Zahlungsverkehr, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe
Genau.
es vorher ja gemeint als Anlageinstrument, weil wir über Bitcoin und Ether und so und Bonds und Aktien als digitale Vermögenswerte gesprochen haben. Dort finde ich Stablecoins nicht so interessant. Aber im Zahlungsverkehr, wo ja mein Exposure dann genau auf 30 Runden lang ist, ja, ist das sensationell, oder? Weil dann bin ich ja in der anderen Währung, nicht? Also wenn ich jetzt sage, ich schiebe Dollar raus und möchte krieg Euro zurück, weil ich jetzt was nach Amerika schiebe oder ich verkaufe irgendwelche Güter und habe dadurch einen internationalen Zahlungsverkehr, zum Beispiel nach Mexiko oder ähnliche Länder. Da tue ich mir natürlich mit solchen Hilfsmitteln oder mit solchen Stablecoins, wenn die denn da angeboten werden, natürlich extrem viel leichter. Vollkommen richtig. Ja. Also ist halt nur international, nicht? Weil innerhalb von Europa interessiert das eh niemanden. Ja.
Exakt. Sehr schön. Das heißt, Thomas, so langsam auf die Zielgerade. Es bleibt spannend, es ist spannend. Der Markt ist momentan nicht so richtig heiß, aber wird sicherlich an Temperatur wieder zunehmen, auch wenn es ein bisschen dauert. Und ihr seid bei Metaco bei vielen Projekten mit dabei und könnt behaupten, dass die Banken sich dem Thema wirklich widmen und es nicht ignorieren, oder? So kann man es vielleicht zusammenfassen.
Absolut. Und das Wichtigste ist, wie meine Frau vor ein paar Wochen irgendwann in der Zeitung gelesen hat, Mika und dann ein bisschen, ist zwar im Banking tätig, aber hat nichts mit Kryptos am Hut, und einen Artikel in einer österreichischen renommierten Tageszeitung gelesen hat, den musste sie mir dann schicken, daraufhin stand drunter, und jeder wird euer Zeug brauchen.
Sehr gut.
Das fand ich so süß. Jeder
Ja, also
Feuerzeugbrauch
mein,
ist
du hast ja
Benjamin.
vorher beschrieben, das ist schon eine komplexe Thematik, ja, mit verflochtenen Zustimmungsketten und ähnlichem. Das Wort Zeug ist wahrscheinlich nicht ganz
Nee, aber
prinzipiell,
es
aber
geht darum, jeder
es klingt
braucht
natürlich
Custody.
gut.
Es gibt nur zwei
Ja.
Varianten. Du machst das selbst oder du machst einen Sub-Custody. Und
Ja.
selbst wenn du Sub-Custody machst, bist du ja gegenüber der Aufsichtsbehörde haftbar. Das heißt, man macht eigentlich nichts anderes, als ein bisschen Arbeit outzusourcen, aber das Risiko bleibt bei einem selbst.
Ja,
Und
früher hat
deswegen.
man noch gesagt, Custody wird mal ein Commodity. Glaube ich nicht. Das ist
Na.
weitaus komplexer und hat
Ja.
einige Mehrwerte in sich geborgen, als dass es ein kleines Mikroservice wäre, was man einfach mal
Ja,
so reinbucht.
ja.
Gell?
Und vor allem, wenn du Sub-Custody machst, lass mich das eine noch bringen. Dann muss man eines wissen. Dann muss ich als Bank, wenn ich das jetzt nicht selber machen will, sondern ich gebe es an einen Dritten ab, und das ist jetzt kein Verband, wie jetzt vorhin schon aufgezählte Verbände, sondern es ist eine komplett andere Bank, dann muss ich mich an die Prozesse dieser Bank anpassen, weil die wird das wegen mir nicht ändern, weil die hat ja ein Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell ist, Custody, wie sie es machen, möglichst vielen anderen Banken oder Institutionen anzubieten. Jetzt habe ich da plötzlich Prozessbrüche drinnen, die ich eigentlich gar nicht haben will und die ich auch nicht steuern kann, weil es sind nicht mehr meine Prozesse, sondern die Prozesse eines Dritten. Ja? Deswegen glaube ich, dass es sicher einen Markt für Sub-Custody gibt, aber ich glaube, dass der über die Zeit nicht größer, sondern im Verhältnis vor allem zum Self-Custody kleiner wird. Ja? Weil Self-Custody im Wesentlichen durch die moderne Technologie und durch das Offering als SaaS eine hohe Vereinfachung widerfahren hat. Im Vergleich zum Betreiben eines Core-Banking-Systems jetzt. Ja.
Ja, richtig. Volle Zustimmung. Wunderbar, Thomas. Hat Spaß gemacht, von dieser Seite mal das gesamte Ökosystem zu beleuchten. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Und ja, gerne wieder.
Wir
Dann
sehen
können
uns
wir
am Dienstag.
beobachten. Gut, okay. Das wissen die Hörer natürlich nicht, was der nächste Dienstag ist. Aber in der Tat, jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ist es noch vor der nächsten Crypto-Assets-Konferenz. Vielen Dank und
Dankeschön.
schönen Tag wünsche ich dir, Thomas.
Danke dir auch, schönen Tag.